Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten. Skandale und Verbrechen im Sport. Wir sind heute damit Folge 84. Ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
Hallo Benny und hallo an alle, die uns nach längerer Zeit wiedergefunden haben und auch heute wieder zuhören.
Richtig, Daniel, genau, das ist schon genau der richtige Hinweis. Alle, die fleißig hören und immer auf dem aktuellen Stand sind, die werden natürlich bemerkt haben, wir haben eine Folge ausfallen lassen müssen, sind also jetzt quasi nicht im 2-Wochen-Rhythmus, sondern jetzt 4 Wochen nach der letzten Folge 83 wieder da. Es gab auch ein paar Nachfragen schriftlich, die wir da auch beantwortet haben. Ja, es ist einfach, was soll man sagen? Also klar, sorry natürlich von unserer Seite, aber ihr wisst, wir machen das hier nicht hauptberuflich und manchmal kann es einfach mal passieren, dass dann doch ein bisschen Zeitmangel reinkommt, und da wir uns ja größte Mühe geben, die Folgen vernünftig zu recherchieren und gut für euch aufzubereiten, ist es dann, wenn es zu knapp wird, sagen wir dann lieber, okay, das macht jetzt keinen Sinn, dann lassen wir lieber nochmal eine Folge ausfallen und kommen dann vernünftig 2 Wochen später zurück. Das machen wir heute auch. Also wie gesagt, sorry dafür, aber ansonsten soll es jetzt im 2-Wochen-Rhythmus erstmal wieder weitergehen. Wie lange genau, zumindest vorübergehend, dann können wir aktuell noch nicht sagen, denn was wir euch schon mal ankündigen können, wir werden auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder eine Sommerpause machen, aber wir haben noch nicht genau festgelegt, wann die kommt. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, relativ früh sind wir, glaube ich, in die Sommerpause gegangen, ich glaube Ende Mai oder Anfang Juni. Das werden wir dieses Jahr aller Voraussicht nach nicht machen, aber irgendwann Richtung, weiß ich nicht, Ende Juni, Juli, irgendwas in dem Verlauf, müssen wir mal gucken, wie es da zeitlich bei uns reinpasst, werden wir uns auch nochmal ein bisschen zurückziehen, um nochmal auch den Podcast-Akku wieder aufzuladen und dann mit Energie im Spätsommer, Frühherbst, dann wieder da zu sein. Aber dazu kriegt ihr natürlich noch genaue Infos, wenn wir wissen, wann es genau soweit ist. Vorher gibt's aber frischen Stoff auf die Ohren mit einem äußerst spannenden Thema. Ich finde, einem Thema, über das ich so gut wie gar nichts weiß hier im Vorfeld. Ich gehe mal davon aus, das wird den allermeisten so gehen. Daniel, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, das, also wenn es wirklich jemand kennt, ist er oder sie wirklich absoluter Experte. Das war mir auch so noch gar nicht bekannt, auch wenn man über Dopingfälle recherchiert, und es wird heute um Doping gehen, dann ploppt dieser Fall mal nicht als erstes auf, obwohl er wirklich ein Novum darstellt. Ich habe das in der letzten Folge ja angekündigt. Wir sprechen heute über ein erstes Mal. Ich erkläre ein kleines bisschen länger, aber ich finde es wahnsinnig spannend und ich finde es auch nötig, da nochmal so ein bisschen über die Doping-Thematik in Deutschland zu sprechen. Wir haben das schon mal getan, kommen wir gleich zu. Reden, wenn wir von den Jahren vor der Wiedervereinigung in Deutschland sprechen, also vor 1990, über Doping, dann sprechen wir ja eigentlich immer noch heute meistens, zumindest intuitiv, zuerst mal über das systematische Doping in der DDR. Wir haben aber vor einigen Jahren, das kann man ja mittlerweile wirklich sagen, vor einigen Jahren bei Schattenseiten schon mal ein anderes Thema besprochen, wo Doping eben keinesfalls in der DDR eine Rolle spielte, sondern in der Bundesrepublik. Es gab eben auch hier viele Dopingvergehen. Man kann seit Gründung dieser zwei deutschen Staaten 1949 wirklich gut durch die Jahrzehnte gehen, kann sich so pro Dekade eigentlich so einen ganz besonderen Fall auch mal herauspicken. Damals haben wir das in Folge 13 getan, da haben wir über den tragischen Tod der Leichtathletin Birgit Dressel gesprochen, die ist damals an Multiorganversagen gestorben, und das war eben mutmaßlich auf die Einnahme von anabolen Steroiden zurückzuführen. Das war damals im Jahr 1987, und wenn man nochmal weiter zurückschaut in die 70er Jahre, könnte man dann über die sogenannte Kolbespritze sprechen. Auch etwas, das mir bis dahin nichts sagte. Der Name des Weltklasse-Ruderers Peter Michael Kolbe war mir durchaus ein Begriff. Dem wurde während der Olympischen Spiele 1976 in Montreal ein Vitaminpräparat gespritzt. Und die Inhalte standen damals zwar nicht auf der Dopingliste, aber die Einnahme und vor allem der durch die Einnahme resultierende sehr berühmt gewordene Leistungsabfall in dem Rennen von Peter Michael Kolbe, der stieß damals eine riesengroße Diskussion an, die wirklich auch Auswirkungen auf die Zukunft des Anti-Doping-Kampfes hatte. In den 60er Jahren haben wir ein Thema, wenn man da in diese Dekade guckt, das wir auch schon mal haben anklingen lassen. Da geht es um den Tod des Boxers Jupp Elze, der ja als der erste Dopingtote in Deutschland gilt. Und da habe ich ja damals schon mal meine persönliche Box-Trilogie angefangen, die ich ja gerne noch fortführen möchte in unserer Schattenseitenzeit. Da habe ich damals mit Peter de Arp Müller angefangen und wollte noch Jupp Elze eben und auch Bubi Scholz noch folgen lassen und werde das auch noch tun in der Zukunft. Und dann eben noch mal ein Jahrzehnt weiter zurück in den 1950er Jahren, da stoßen wir dann auf den Fall, der uns eben heute beschäftigen soll. Wir sprechen über den mutmaßlich ersten Dopingfall überhaupt im Leistungssport in der Bundesrepublik Deutschland. Man dachte lange Zeit, dass die Olympischen Spiele 1960 in Rom eigentlich das Zeitalter des Anabolika-Dopings eingeleitet haben. Wir wissen aber heute, dass das deutlich früher der Fall war. Und aller Wahrscheinlichkeit nach waren es eben tatsächlich die deutschen Rudermeisterschaften im Jahr 1952, die womöglich so der wahre Startpunkt dieser zweifelhaften, sicherlich, aber ja bis heute andauernden Ära sind. Und der wichtigste Mann in diesem Zusammenhang, das war damals war gar kein Sportler, sondern, und das kommt uns auch aus dem Fall von Birgit Dressel ja bekannt vor, ein Mediziner. Der Mann, der heute vor allem im Fokus der Folge steht, heißt Martin Brustmann, eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Und dann gibt es auf der anderen Seite dann noch den Konterpart, in diesem Fall wirklich ein Promi in mehrererlei Hinsicht, einmal Sportler, dann aber auch sehr bekannter Unternehmer, auch Trainer und Sportfunktionär. Da geht es um Georg von Opel. Das sind die beiden Protagonisten, die wir uns heute genauer anschauen. Und wir sprechen über diese sogenannte Brustmann-Affäre und damit auch wirklich über den Start einer neuen Ära des Dopings. Und dann sprechen wir über die Unterschiede eben auch zu den Dopingpraktiken, die bis dahin eigentlich galten. Und auch über die Auswirkungen, die eben dieser erste große bundesdeutsche Dopingskandal auf die Zukunft hatte. Genau, das machen wir heute alles relativ ausführlich, aber auch nicht völlig ausufern. Das kann ich auch schon mal sagen. Und dann haben wir hinten dran noch eine kleine Top 3.
Genau, Daniel, wir haben heute noch eine kleine Top 3 uns überlegt, die thematisch auch ganz gut passt, aber auch vor allem zeitlich jetzt momentan ganz gut passt, finde ich, Ende Mai 2024, wo wir gerade aufzeichnen, heute am 25. Mai, denn die Olympischen Spiele in Paris sind nicht mehr so weit weg. Ich weiß, momentan steht eher die Europameisterschaft im Fußball, natürlich in Deutschland, mehr im Fokus, aber so ein bisschen im Windschatten, sag ich mal, davon werden in den kommenden Wochen die Olympischen Spiele in Paris immer mehr in den Fokus rücken. Da finden gerade auch noch Qualifikationswettkämpfe in vielen verschiedenen Sportarten statt. Und wir haben uns heute überlegt, wir könnten noch mal eine Top 3 machen mit den Sportarten, also die Top 3 unserer Sportarten, die wir eigentlich nur bei Olympia wirklich verfolgen. So sage ich es jetzt mal sinngemäß. Und ich fand, das war eine super Idee, die Daniel da hatte. Und mir sind da auch direkt Sachen in den Kopf gekommen, wo ich sagen muss, ja wirklich, also ich meine, alle 4 Jahre gucke ich da gerne zu, aber ansonsten habe ich keinen Schimmer, was da im Alltag, im sportlichen Alltag passiert. So Sportarten gibt's. Ich denke mal, da geht wirklich vielen so. Und genau, das wollen wir nachher mit einer kleinen Top 3 dann heute das Thema noch abrunden. Und bevor ich wieder an Daniel übergebe, was mir am Anfang gar nicht in den Kopf gekommen ist, sollte zumindest vielleicht nochmal kurz erwähnt werden, da wir bisher noch in meiner Erinnerung nach noch nie auch nur annähernd im Rudern waren, machen wir eigentlich auch nochmal eine neue Sportart auf heute. Ne? Also das finde ich ja auch ganz spannend, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz konkret um den Rudersport an sich oder die Entwicklung des Rudersports an sich etc. gehen wird. Aber nichtsdestotrotz sei das nicht unerwähnt, weil das sagen wir ja sonst auch immer.
Ja, noch, wir können den Haken auf der Sportkarte da setzen. Aber es ist schon so, wie du sagst, das Rudern an sich steht gar nicht groß im Vordergrund, sondern es geht wirklich um die Dopingpraktik, die auch da jetzt ins Spiel gekommen ist und alles davor. Wir legen direkt los und sprechen über diesen Fall Brustmann. Und bis es dazu kam, war es wirklich so, dass ja über die Jahrhunderte bis zurück in die griechische Antike es vor allem eine spezifische Art des Dopings gab, nämlich das Doping mit Aufputschmitteln. Und das konnten dann aber wiederum die unterschiedlichsten Dinge sein. Da fängt man wirklich an mit Koffein, da geht man dann weiter über Alkohol. Das ist also alles etwas, was wirklich Jahrhunderte Jahre wirklich bekannt war. Und egal, welches Aufputschmittel man genutzt hat über die Jahrhunderte, den allen war gemein, dass die Einnahme der Mittel wirklich direkt vor dem Wettkampf stattgefunden hat. Teilweise, ja, auch wenn möglich im Wettkampf, während des Wettkampfes noch, je nachdem, was man gemacht hat, aber es gibt einen ganz klaren zeitlichen Bezug, Einnahme und sofortige Auswirkung. Und das ist eben dieses Dopen mit Aufputschmitteln. Und deswegen kann man sagen, weil das eben auch so lange schon bekannt ist, dass eigentlich Doping so alt ist, wie sportliche Wettkämpfe selbst alt sind. Also die ersten ausführlichen sporthistorischen Aufzeichnungen und wissenschaftlichen Untersuchungen, ja, die führen zurück bis in die Antike, genauer gesagt eben bis zu den Olympischen Spielen der Antike. Und damals kannten die Sportler tatsächlich schon echt sehr, sehr viele Mittel, um sich vor dem Wettkampf aufzuputschen. Besonders beliebt dabei, ein paar habe ich mir notiert, und die klingen natürlich auch sehr archaisch jetzt. Stierblut war dabei, Alkohol früher natürlich auch schon, Stierhoden oder Atropin. Atropin ist ein Wirkstoff aus der Alraunwurzel, und das, als ich das gelesen habe, hat mich das irgendwie sofort an Harry Potter erinnert. Also hat ja da auch irgendwie mit Zauberei zu tun. Und weiter nördlich, wenn man dahin schaut, zu den Germanen damals oder auch irgendwie noch weiter, dann gab es eine Droge, Bufotenin, die zum Einsatz kam. Die hat man tatsächlich aus den ja sehr, sehr gefährlichen Fliegenpilzen gewonnen und die auch eigentlich vorwiegend jetzt für den Kampf eingesetzt und gar nicht für den Sport. Aber die sollen die Kraft damals, das war natürlich in dieser Form nicht wissenschaftlich messbar, damals zumindest nicht, aber es hieß eben in den Überlieferungen, dass die Kraft nach Einnahme von Bufotenin wirklich um das 12-fache gestiegen sein soll. Bei Griechen und Römern kam außerdem auch noch Opium und Mohn zum Einsatz, und bei einem Mittel der Inkas, da spitzen jetzt vielleicht einige von euch vielleicht die Ohren, die tranken nämlich Mate-Tee. Bisschen höher dosiert, nehme ich zumindest an, als die Pulle, die ihr im Kiosk kaufen könnt. Dazu gab es dann auch gerne mal noch eine Handvoll Coca-Blätter. Also das ist jetzt alles ein bisschen salopp gesagt, aber es war gelebte Praxis. Und dementsprechend natürlich auch alles andere damals schon als ungefährlich. Und wenn man dann so aus der Antike rausgeht, so ein bisschen in die Neuzeit rein, durch das Mittelalter durch, das ja, wo ja jetzt nicht so viel überliefert ist, dann landen wir irgendwann im 17. Jahrhundert. Und da gab es vor allem eine Sportart, die durch Dopingmissbrauch auffiel, das war der Pferdesport. So vom 17. bis ins 19. Jahrhundert hinein, da galt hier häufig Arsen als das Mittel der Wahl. Das ist ein Gift, das sicherlich viele von euch schon mal, von dem viele von euch schon mal gehört haben. Und der Effekt war damals eben der des negativen Dopings. Das heißt, Pferde wurden vergiftet und dann wurde eben nicht auf sie, sondern auf ihre Konkurrenten gewettet. Und bis es dann zum leistungssteigernden Doping im Pferdesport kam, da sind wir dann schon im startenden 20. Jahrhundert. Da wird das dann zum großen Thema, als die Wissenschaft dann auch in dieser Hinsicht einfach weiter ist. Doping jetzt nicht von Tieren, sondern von Menschen, das war in der Neuzeit dann zunächst mal ein Phänomen, auch wieder vor allem einer Radsport. Benny, du darfst jetzt einfach mal raten, welche welche? Habe ich direkt gerade schon Radsport gesagt. Naja, musst du gar nicht raten, du hättest es wahrscheinlich schon,
hättest es wahrscheinlich auch genommen,
hättest es gesagt. Da gab es Mischungen, die auf Koffeinbasis daherkamen, da gab es dann aber auch natürlich alkoholhaltige Mixe. Und da gab es damals die sogenannten schnellen Pullen. Das ist ein Begriff, der damals wohl irgendwie sehr, sehr geläufig war. Und das, die bezeichneten eben genau das. Also man trank eben diese Mixgetränke, entweder Koffein- oder Alkoholbasis, und sollte dann eben einen Leistungsschub bekommen. Und tatsächlich waren es damals besonders die Sprinter, die noch auf ein anderes Dopingmittel, /Aufputschmittel zurückgriffen. Und das habe ich in dem Zusammenhang ehrlicherweise noch nie gehört. Das war Nitroglycerin. Wusstest du, Benja, du schüttelst auch direkt den Kopf, wusstest auch nicht, dass das als Aufputschmittel genommen werden kann. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Also natürlich kennt ihr das alle, weil es ein Stoff ist, also jetzt ganz vorsichtig, aber mal ganz grob ausgedrückt, der zu Explosionen führen kann. Der steht auch auf dieser Liste der explosiven Mittel oder wie auch immer und ist dementsprechend ja auch nicht so leicht zu kriegen. Ist aber tatsächlich auch eingesetzt oder war früher eingesetzt in der Medizin. Und ist ein Mittel, das wird sonst auch mal als Spray verabreicht tatsächlich oder in Sprayform zu sich genommen, das irgendwie die Blutaufnahme verbessert. Also dementsprechend irgendwie alles die Arterien weitet, frag mich nicht so genau. Auf jeden Fall etwas, das speziell damals eben jetzt nicht die Ausdauer, sondern die Maximalkraft verbessert haben soll. Also war für mich auch neu. Aber ihr seht, bis ins 20. Jahrhundert hinein beruhen alle Dopingfälle, von denen ich jetzt auch mal so grob berichtet habe, egal ob jetzt am Menschen oder am Tier, darauf, dass eben entweder aufputschende oder hemmende Mittel verabreicht wurden oder genommen wurden. Und das eben immer in zeitlicher Nähe wirklich zu dem Wettkampf, also in direkter zeitlicher Nähe, direkt davor oder währenddessen. Bestraft wurde sowas damals, zumindest jetzt aus sportlicher, sportpolitischer Sicht, so in Sachen Sperren oder sowas, so gut wie nicht. Natürlich, wenn jetzt jemand mal ein Pferd vergiftet hat und dabei erwischt wurde, dann gab es natürlich irgendwie drohten Konsequenzen, weil es ja auch eine Straftat ist, jetzt auch nicht nur im neuen, sondern auch im alten Sinne. Und obwohl es jetzt auch schon immer mal mehr, mal weniger ausgeprägte moralische Bedenken in Bezug auf die Einnahme von aufputschenden Mitteln gab, das ist also auch keine neue Diskussion, sondern das gab es schon früher, gab es aber jetzt nie irgendwelche Richtlinien oder Regeln, die so ein Vorgehen eben stoppen sollten. Und das war einfach über die Jahrhunderte nicht festgelegt. Bis es soweit war, sollte es tatsächlich auch wirklich noch eine ganze Zeit dauern. Wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen, wann und wie genau das zumindest in Deutschland der Fall war. Wir gehen jetzt aber erstmal eben in Richtung dieses neuen Dopings, das uns heute beschäftigen wird. Denn lange Zeit war es wirklich so, bis vor einigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten, dass die Olympischen Spiele von Rom im Jahr 1960 eigentlich als Startpunkt so hinein in dieses Zeitalter des Hormondopings galten. Und auch wenn es jetzt letztlich gar nicht so genau zu beweisen ist, wann genau zum ersten Mal diese neue, sagen wir jetzt mal, Technik zum Einsatz gekommen ist, da wissen wir sicher, es war dann doch schon deutlich vor den Olympischen Spielen von 1960 der Fall. Erstmals in den 30er Jahren, also 1930er Jahren, kam der anabolen Wirkkomponente des Testosteron wissenschaftliches Interesse zuteil. Damals hat man Ratten kastriert und anschließend ihnen männliche Geschlechtshormone injiziert. Und man hat entdeckt, dass es eben darauf eine eiweißaufbauende Wirkung gab. Also die Eiweißproduktion wurde dadurch gestärkt oder Eiweiß wurde vermehrt zugeführt. Und zum ersten medizinischen Ansatz oder Einsatz der anabolen Wirkkomponente kam es dann wahrscheinlich in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man das Hormon Testosteron dann zur Förderung der Rekonvaleszenz unter unterernährten Gefangenen verabreicht. Im Sport, so heißt es zumindest in einer Quelle, da tauchte ein anaboles Steroid zum ersten Mal in den 1950er Jahren auf. Das ist ja auch das Jahrzehnt, in dem wir uns befinden. Hier wird ein etwas anderer Fall aufgeführt als der, mit dem wir uns heute beschäftigen. Damals war es nämlich, oder soll es so gewesen sein, dass mit den Russen, die Testosteron schon als Leistungssteigerung im Doping verwendet haben, gleichziehen zu können, haben die Amerikaner damals ein synthetisches und reines anaboles Steroid namens Dianabol entwickelt. Dieses hat sich jetzt vom Testosteron chemisch in ganz wenigen Teilen unterschieden, sodass es aber eben einen sehr, sehr ähnlichen Effekt hatte. Und ob jetzt nun die Brustmann-Affäre, zumindest was die ersten Ideen dieses neuen Doping-Herangehens anging, parallel dazu oder ob es sogar noch einen Tick früher verlief, so genau lässt sich das gar nicht sagen. Ne? Man weiß jetzt nicht so genau, wie lange hat die Idee auch irgendwie schon rumgeschwelt und so weiter und so fort. Aber dazu kommt ja auch noch, es ist ja auch irgendwie immer noch möglich, dass irgendwer anders schon mal damit getestet hat, ohne dass wir das heute wissen. Hm. Das kann ja sein. Also irgendwelche Tests damit, wenn das wissenschaftlich in den 30er Jahren zum ersten Mal aufgekommen ist, ist es ja alles andere als ausgeschlossen, dass sowas im Sport schon mal eingesetzt wurde, aber eben nicht aufflog, sodass es eben schlicht und ergreifend nicht überliefert ist. Wir haben jetzt aber einfach mal so einen guten Grund zur Annahme, dass wir relativ am Anfang uns befinden heute dieser Entwicklung, wenn wir über die Affäre von heute sprechen, und im Fokus war eben das Hormon Testosteron. Ja, und wenn wir jetzt schon so oft den Begriff Brustmann-Affäre ja gehört haben, dann wollen wir uns jetzt eigentlich auch mal dem Mann widmen, der ja dahinter steckt. Das ist Martin Brustmann, und dann bringen wir eben gleich noch den zweiten entscheidenden Mann mit ins Spiel, den Ruderer, Unternehmer und Sportfunktionär Georg von Opel. Wir fangen aber mit Martin Brustmann an, der am 4. Mai 1885 in Berlin geboren wurde. Der hatte eine Karriere als Mediziner, die noch in der Kaiserzeit angefangen hat, die durch die zwei Weltkriege hindurch bis in die Zeit der neuen Bundesrepublik also ging. Und das, obwohl sich zum einen, so sagen wir mal, das Thema Doping und Dopingmissbrauch wirklich durch seine komplette Karriere gezogen hat, sowohl als Mediziner als auch als aktiver Leichtathlet, und auch, weil er ja, seit jeher wirklich überzeugter Antisemit, Rassist und auch in den Zeiten des Nationalsozialismus Mitglied in SA und später SS in nicht unwichtigen Positionen war. Heißt also, kurz gesagt, Brustmann war Nazi durch und durch. Was ihm aber tatsächlich nachher, auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht geschadet hat. Im Jahr 1906 hatte er als Leichtathlet an den Olympischen Spielen in Athen teilgenommen, in mehreren Disziplinen, unter anderem über 100 Meter und im Weitsprung. Ich glaube, die anderen beiden waren Standweitsprung. Es gab es damals noch und Dreisprung. Gab teilweise Finalteilnahmen, aber keine Medaillen. Und schon ein Jahr zuvor hatte er einen Wunsch, den er schon lange gelegt hatte, in die Tat umgesetzt, und zwar Sport und Militär noch enger miteinander zu verknüpfen. Und er war es tatsächlich, der den sogenannten Wehrsport begründete und später dann auch den Speerwurf als Disziplin in Deutschland eingeführt. Das hat ja nichts mit dem Wehrsport zu tun, aber diese Disziplin, die ja bis heute noch eine olympische Disziplin der Leichtathletik ist, hat er in Deutschland eingeführt. Hätte er es nicht gemacht, hätte es aber mit Sicherheit jemand anders gemacht. Brustmann studierte Medizin und war bei allen Olympischen Spielen zwischen 1912 und 1936 medizinischer Betreuer der deutschen Olympiamannschaften. Während des Ersten Weltkriegs war er zudem noch als Militärarzt im Einsatz. 1912 hat er eines von mehreren trainingswissenschaftlichen Büchern verfasst und in dem hat er tatsächlich der Doping-Thematik ein ganzes Kapitel gewidmet. Das ist, das sage nicht ich, sondern das sagen die Quellen, sehr bemerkenswert für diese Zeit. 1912 war das eigentlich kein gesellschaftliches Sprechthema und auch in der medizinischen Wissenschaft nicht so weit oben. Und dass er das da so offensiv schon behandelt hat, ja, lässt einen dann, wenn wir nachher hören, was kommt, lässt dann auch weniger Fragezeichen offen, sagen wir es mal so. Dementsprechend sagen auch viele, dass es als wahrscheinlich gilt, dass er schon damals auch mit anderen Mitteln, jetzt nicht unbedingt mit Hormonen und Testosteron im konkreten Fall, sondern mit anderen Mitteln auch an Sportlern, gegebenenfalls auch an sich selbst experimentierte. Das gilt also als wahrscheinlich. Jetzt ist es so, dass wir bei ihm, bei dem, was wir über ihn gehört haben, nicht sonderlich verwunderlich ist, dass Brustmann dann nach Machtergreifung der Nazis auch schon oder eher sogar schon vorher im Januar 1932 der NSDAP beigetreten war und dann auch sofort Bannführer bei der SA wurde. 1938 trat er dann über zur SS, wurde Sturmbannführer und später SS-Standartenführer und er wurde dann gar zum Hausarzt vieler Nazi-Größen, darunter auch von Heinrich Himmler, bis er dann von dem 1944 degradiert und auch versetzt wurde, nachdem er nämlich aus Himmlers Sicht für zu milde Strafen dreier mutmaßlich homosexueller SS-Mitglieder plädiert hatte. Das klingt jetzt fast so, als hätte er irgendwie noch schlechtes Gewissen bekommen oder so, war mitnichten so. Er ist auch vorher schon extrem durch sehr, sehr, ja, negative Aussagen in diese Richtung schon aufgefallen. Also er hatte da wirklich ein gefestigtes Weltbild und da gab es also nichts, was daran gerüttelt hat. Er hat eine medizinische, damals aus seiner Sicht medizinische Begutachtung gemacht und das Ergebnis war Heinrich Himmler damals zu milde und daher wurde Brustmann dann degradiert. Das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte er dann in britischer Kriegsgefangenschaft. Das hatte aber alles, wie gesagt, dann, als der Krieg vorbei war, für ihn keine Folgen, was vorher war, konnte sich 1947 dann unbehelligt in Hildesheim niederlassen und dort eine eigene Praxis gründen und wurde dann gar zum Sportarzt des Deutschen Ruderverbandes und hatte damit dann auch die Rolle inne, die ihm überhaupt erst die Möglichkeit gab, diesen Dopingfall, diesen Dopingskandal, den wir heute behandeln, überhaupt ins Rollen zu bringen. Sein Abnehmer für das Mittel, das es dann nachher eben gab, 1952, das war dann ein Mann mit einem sehr berühmten Namen, nämlich das war Georg von Opel. Kommen wir jetzt mal zu dem. Voller Name war Georg Friedrich Karl Adam Opel, ab 1918 dann von Opel, als sein Großvater dann in den Adelsstand erhoben wurde, durfte die ganze Familie sich dann von Opel nennen. Er wurde 1912 in Frankfurt am Main geboren und war eben Enkelsohn von Adam Opel, dem Gründer der Firma Opel. Und schon als er 16 Jahre alt war, da erbte Georg von Opel wirklich ein Vermögen, als nämlich die Firma seines Großvaters damals an General Motors verkauft wurde. Und dann aber natürlich die Standorte in Deutschland blieben und er auch in der hauseigenen Firma eine Ausbildung machte, dann nach England ging, um dort zu studieren. Er war sehr erfolgreicher Ruderer und startete dann in England auch häufig in englischen Teams, was ihn nach seiner Rückkehr nach Deutschland dann tatsächlich erstmal ins Blickfeld der Nazis rücken ließ. Von Opel trat 1937 dann aber schließlich der NSDAP bei, nachdem er zuvor für internationale Wettkämpfe im Rudern tatsächlich für ein Jahr gesperrt worden war, eben aufgrund seiner Aktivitäten da in England. Das war damals so, dass wirklich ja Zehntausende, Hunderttausende Unternehmer diesen Schritt auch zur Parteizugehörigkeit bei der NSDAP gegangen sind. Darunter auch viele, vor allem aus dem Grund, keine Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen der Nazis irgendwie fürchten zu müssen. Dieser Eintritt alleine war also damals auch von nicht voll überzeugten Nazis, war es dann so, dass die eben ihr Geschäft über alles andere gestellt haben, was es nicht viel besser macht, was aber einfach so war und was alleine die Zahl, nachher gab es ja diese Entnazifizierungsbemühungen, diese sehr schwachen, aber alleine die schiere Anzahl der Leute, die da sich dann hätten verantworten müssen, die, das hätte das Ganze unmöglich gemacht. Das alleine ist also in diesem Fall dann nicht zwingend ausreichend, um sich da nachher irgendwie verantworten zu müssen. Anders sieht das mit einer Geschichte aus, die eben auch aufgerollt wurde, auch im Zuge dieser Unternehmensgeschichte auch von Opel. Die Villa Rothschild im Taunus Ende der 1930er Jahre wurde die, nachdem die Rothschilds hatten vor den Nazis fliehen müssen, im Zuge der Arisierung von den Nazis beschlagnahmt. Und eigentlich hatte das dann irgendwie als Schule für die Hitlerjugend dienen sollen, wurde dann aber aufgrund auch guter Beziehungen für den privaten Kauf freigegeben. Und den sicherte sich dann eben Georg von Opel. Und somit hatte er ja wirklich direkt persönlich von der Vertreibung von jüdischen Menschen und auch von der Inbeschlagnahme deren Eigentums wirklich profitiert. Und das ist dann eben auch wieder eine ganz andere Kategorie. Von Opel führte nach dem Krieg auch weiterhin dann Autohäuser im Rhein-Main-Gebiet und blieb dann auch nach Kriegsende sportlich aktiv. Er wurde mehrfach deutscher Rudermeister, verpasste oder hatte schon zur Nazi-Zeit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin wirklich nur hauchdünn in einem Ausscheidungsrennen verpasst, wollte aber unbedingt einmal bei Olympia dabei sein. Und die Chance für ihn sollte sich dann also 1952 bieten. Da war von Opel mittlerweile schon 40 Jahre alt. Er wollte es aber eben unbedingt nach Helsinki schaffen, wo in diesem Jahr eben die Olympischen Spiele stattfanden. Und sein Achter, jetzt mal in Anführungszeichen, das war der der Rudergemeinschaft Flörsheim-Rüsselsheim. Rüsselsheim jetzt keine große Überraschung bei Opel. Und ja, dafür hätte er eben mit seinem Achter bei den deutschen Meisterschaftsausscheidungsrennen für Olympia, also gleichzeitig die Meisterschaft und dann eben die Ausscheidungswettkämpfe für die Olympischen Spiele, da hätte sein Achter eben den Sieg davon bringen müssen und hätte dabei eben auch den Achter des Kölner RV 1877 hinter sich lassen müssen. Und das waren damals die mit Abstand größten Konkurrenten des Achters von Opel und gegen die hatten sie auch ja kurz zuvor schon mehrfach den Kürzeren gezogen. Und so brauchte es dann eben, das ist jetzt die Version von Martin Brustmann, die er später erzählte, aus Sicht von Georg von Opel leistungssteigernde Mittel, um die Kölner zu schlagen. Und so soll er eben, das sagt Brustmann, den Mediziner kontaktiert haben. Er war damals in Personalunion, also von Opel Ruderer in diesem Achter im Alter von 40. Er war aber auch Trainer und er war auch noch Mitbegründer der Deutschen Olympischen Gesellschaft, DOG, und Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees, also wirklich auch schon Sportfunktionär in vielerlei Rollen. Und er soll eben dann auf Martin Brustmann zugegangen sein und gesagt haben, wir müssen die Kölner schlagen und wir brauchen dafür was. Und wie sich dann jetzt wirklich dieser erste große Dopingfall der bundesdeutschen Geschichte entwickelte, das hören wir uns dann gleich an, machen eine kurze Musikunterbrechung und dann sind wir wieder da. Da sind wir wieder und ich würde euch jetzt gerne mal einen wirklich tollen Aufsatz ans Herz legen, über die ja von mir ja zu Beginn schon kurz angesprochenen vier großen Dopingfälle der Bundesrepublik, also in dem Sinne, dass eben pro Jahrzehnt einer so herausgepickt wird. Und diesen Aufsatz findet ihr in den Shownotes. Da stellt man sich die Frage, was sagen eigentlich die Dopingfälle aus früheren Zeiten eben über diese Zeiten aus? Und das ist natürlich eine Frage, auf die es jetzt sehr viele mögliche unterschiedliche Antworten gibt. Und eine der spannendsten Antworten, mit der beschäftigt sich dieser ja mittlerweile tatsächlich auch schon 12 Jahre alte Aufsatz von, ich will kurz mal die Autoren nennen, Henk-Erik Meyer, Marcel Reinhold und Annika Rose. Und die sagen, dass Dopingskandale aus der Vergangenheit heute die Chance bieten, Zitat, Normen und moralische Codes einer Zeit verdichtet zu analysieren. Das bedeutet jetzt, sage ich mal, vereinfacht ausgedrückt, dass man fragen kann, was bedeutet der Umgang mit Dopingfällen über die Zustände in der Zeit, in der sie stattgefunden haben? Und wenn man das konkret noch zuspitzen will, dann könnte man fragen, wie war die öffentliche Reaktion damals? Wie wurde ein Dopingfall auch ethisch, moralisch bewertet? Und welche Reaktionen hat es gegeben? Zum Beispiel auch von sportpolitischer Seite. Ja, und da wird es dann schon sehr interessant, denn wenn wir ja heute ja wirklich ja auch noch vielfach darüber sprechen, dass im Anti-Doping-Kampf gefühlt zumindest deutlich mehr moralisch geredet als faktisch gehandelt wird, dann sehen wir jetzt bei unserem Thema der Folge, dass diese Schere, die es heute noch gibt, vor 30, 40, 50 Jahren noch viel weiter auseinandergegangen ist. Und trotzdem hat dieser Fall Brustmann die ersten wichtigen Schritte im Kampf gegen Doping eingeleitet. Es waren wirklich nur kleine Schritte, aber sie waren eben da. Die Brustmann-Affäre ist wirklich derjenige Dopingfall, der in der Bundesrepublik Deutschland als erstes mit neuen Mitteln versucht, den Kampf gegen sportlich mutmaßlich stärkere Gegner eben aufzunehmen. Und ich hatte vor der Pause ja gesagt, dass Brustmann behauptet hatte, die RVR, also diese Rudergemeinschaft Flörsheim-Rüsselsheim mit Georg von Opel an der Spitze, die sei eben auf ihn zugekommen, nämlich mit der Bitte, dem Achter Mittel zu geben. Dopingmittel, der Begriff wurde so mit Sicherheit nicht benutzt, das können wir auch gleich nochmal in Ruhe aufdröseln, warum das der Fall ist, aber man wollte eben was haben, um sich zu stärken, so ganz grob und vereinfacht gesagt. Die Darstellung Georgs von Opel, die war ein bisschen eine andere. Der hat nämlich gesagt, dass Brustmann in seiner Funktion als offizieller Arzt dieser Olympiaruderer des Deutschen Ruderbundes extrem Druck ausgeübt hat, dass dieser Achter eben auch diese Mittel nehmen sollte. Und dass er selber, also von Opel, erst nach langer Überredung überhaupt nachgegeben hatte. Das Mittel der Wahl war Testoviron, ein Medikament, das das männliche sexuelle Hormon Testosteron eben als Wirkstoff enthalten hat. Und die Besonderheit und große Neuheit im Vergleich zu früheren Zeiten war eben, das Mittel hätte, nach Angaben auch von Brustmann, 5 Tage vor dem Wettbewerb verabreicht werden müssen. Tatsächlich haben aber die Rüsselsheimer Ruderer dieses Testoviron ja auch genommen, aber erst kurz vor dem Wettkampf. Wie es ja bei den bis dahin gebräuchlichen Aufputschmitteln, ja, da sind sie ja wirklich in Vielzahl schon durchgegangen, auch der Fall gewesen war. Aber das Ergebnis war aus Sicht der Ruderer dann wirklich eine Katastrophe, dass sie eben hier auch so verfahren sind. Denn anstatt, dass die Pillen jetzt für einen Leistungsschub gesorgt hatten, da brach tatsächlich das ganze Boot nach den ersten 500 Metern komplett ein. Es sollen regelrechte Lähmungsstörungen aufgetreten sein. Ja, und das Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele 1952, das ging eben klar verloren. Der Kölner Achter, habe ich ja eben schon mal erwähnt, die großen Konkurrenten, die haben das Rennen gewonnen, sind dann schließlich auch in Helsinki an den Start gegangen und dort, ich habe es mal kurz nachgeguckt, haben sie keine Medaille geholt, aber immerhin den 5. Rang geholt. Ja, und die RFR, die machte die von Brustmann empfohlenen Pillen direkt nach der Niederlage eben genau dafür verantwortlich und ließ das Mittel dann auch untersuchen. So eine Aussage, das muss man sich wirklich, finde ich, nochmal klar machen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ja, man würde heute ja natürlich mit allen Mitteln versuchen, die Einnahme von Dopingmitteln zu verschweigen. Damals war aber die Situation ja noch eine ganz andere. Es gab keine Sanktionen, die es da irgendwie erstmal zu befürchten gab. Mehr noch, Georg von Opel ging in die Offensive und ging zum NOK-Vorsitz. Er war ja selber Mitglied des NOK, Nationalen Olympischen Komitees, und er ging zum Vorsitzenden Karl Ritter und hat versucht, so eine Art Kompensation durchzuboxen. weil er nämlich die Gabe des Mittels als Art Betrug darzustellen versuchte, sollte zumindest ein Boot dieser Rüsselsheimer Truppe zu Olympia nach Helsinki geschickt werden. Nicht zwingend der Achter, aber wenigstens irgendein Boot sollte man als Art Kompensation zu Olympia schicken. Das ist dann nicht passiert. Karl Ritter hat sich darauf nicht eingelassen. Einen kleinen Sieg gab es in der Auseinandersetzung mit Brustmann dann aber doch für von Opel, denn tatsächlich wurde der Brustmann dann aufgrund des vermeintlichen negativen Dopings von seinen Aufgaben als Mediziner der olympischen Ruderer entbunden. Das mag jetzt vielleicht so klingen, als wäre diese Suspendierung auf irgendeine Art vielleicht auch ethisch-moralisch auf so einer Basis getroffen wurden. Das war nicht der Fall, zumindest nicht vorwiegend. Ausschlaggebend für die Suspendierung Brustmanns war der Umstand, dass von Opel und auch das NOK davon ausgingen, dass Brustmanns Mittel eben nicht unterstützend, sondern hemmend wirken auf die Athleten. Und man unterstellte ihm eigentlich so eine Art Unwissen oder Blödheit oder Fehler oder was auch immer, dass es eben den gegenteiligen Effekt hatte. Warum man dann eben auf dieser Basis handelte und nicht anders, das erschließt sich, und das stellt dieser Aufsatz eben auch sehr schön dar aus dem Kontext der Zeit. Der DRV, der Deutsche Ruderverband, hatte keine Anti-Doping-Bestimmungen in seinen Regularien in irgendeiner Form verankert, sondern solche gab es gar nicht beim Ruderverband jetzt vor dem Jahr 1972. Und auch der internationale Dachverband hatte erst in der ersten Hälfte der 1960er Jahre oder sollte erst dann erste Dopingbestimmungen in seinen Regularien verankern. Das alles war in dieser Zeit so auch noch gang und gäbe. Noch im Jahr 1969 wiesen von den 42 vom DSB befragten nationalen Spitzenverbänden lediglich 4 Dopingbestimmungen in ihren Ordnungen auf. DSB, für euch nur, das ist die Vorgängerorganisation zum DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund. Und das könnt ihr synonym jetzt verwenden. Ja, dazu kam noch der Umstand, dass eben Hormondoping, wir haben es gesagt, ja völlig neu war. Aus heutiger Sicht war das, was Brustmann da angefangen hatte, der Beginn einer wirklichen, echten und schlechten Revolution. Und ab den 1960er Jahren sollte das Testosteron-Doping sich wirklich auf der ganzen Welt rasend schnell durchsetzen. Und bis heute ist es ja nicht komplett aufzuhalten. Damals war hingegen noch überhaupt nicht klar, wirken die Hormontabletten, so wie sie jetzt da vorlagen, überhaupt leistungssteigernd? Und der erste Gedanke jetzt nach diesem Ruderexperiment war ja ein ganz anderer gewesen, nämlich eigentlich der, dass die Pillen eben eher hemmend gewirkt hatten. Brustmann aber, der wusste schon damals, was wir ja auch heute längst wissen, dass nämlich der Zeitpunkt, zu dem die Ruderer das Mittel eingenommen hatten, schlicht der falsche gewesen war. Der war ja gewählt analog zu dem, wie es bei Aufputschmitteln direkt vor dem Rennen eben der Fall gewesen ist. Und hätten die Ruderer das Mittel so genommen, wie es von Brustmann angeordnet war, nämlich 5 Tage vor dem Wettkampf, dann wäre mit Sicherheit diese Geschichte um die Brustmann-Affäre auch eine ganz andere gewesen, auch heute. Und möglicherweise, ich glaube, das muss man auch irgendwie so festhalten, gar nicht erst ans Licht gekommen. Also hätte alles geklappt, es gab keine Dopingtests nachher und hätte sich vielleicht dieses Boot nachher qualifiziert. Wer weiß, ob diese Geschichte jemals in dieser Form überhaupt ans Licht gekommen wäre. Der Fakt nur einfach, dass dieses Mittel zum falschen Zeitpunkt eingenommen wurde, der hat das, was wir heute wissen, eigentlich überhaupt erst möglich gemacht. Und so ist es eben ans Licht gekommen, so. Stichwort ans Licht gekommen, da kann man sich jetzt eben auch die Frage stellen, wie war eigentlich die öffentliche Rezeption damals? Und es ging auch in den Medien, und die Gründe dafür waren im Prinzip eigentlich die, die ich auch gerade genannt habe, nur am Rande jetzt um die Verwerflichkeit des Dopens. Später schon ein bisschen, kommen wir gleich noch zu, aber im Zentrum stand erstmal gerade in der ersten Berichterstattung die Auseinandersetzung zwischen Brustmann und von Opel, so. Von der einen Seite wurde Brustmann ja als bestechlich bezeichnet, man bezichtigte ihn des, ja, habe ich schon gesagt, des negativen Dopings, und auf der anderen Seite andere Medien dann, die gingen dann eher Georg von Opel an, bezeichneten ihn als schlechten Verlierer, der einen renommierten Sportmediziner zerstören wolle. Da zeigt sich dann auch mal wieder, dass das Renommee von Brustmann jetzt durch seine Rolle in den Jahren jetzt der Nazi-Herrschaft da keinen Schaden genommen hatte. Er wurde wirklich als renommierter Sportmediziner da weiterhin wahrgenommen und durfte da auch handeln. Und zu guter Letzt ging es dann in der Öffentlichkeit aber doch noch so ein bisschen darum, was wurde hier eigentlich gemacht? Da hat die Bild-Zeitung damals getitelt, die Frage, war es Doping? Und die, also das war das Zitat, und die Reaktion auf diese Frage und auch die Verteidigungsstrategien jetzt der Seiten von Opel und Brustmann, die ließen darauf schließen, dass der Begriff Doping durchaus negativ besetzt war. Also es war ja zumindest ein klarer, schon damals feststehender Begriff, ja, sonst gäbe es diese Titelzeile ja nicht. Aber es wurde eben auch klar, auch in der Rezeption, dass man wirklich eine ganz klare Unterscheidung machte. Nämlich auf der einen Seite zwischen leistungssteigernden, heute sagt man ja auch immer noch, nutzt dieses Wort, Aufbaupräparaten, und auf der anderen Seite eben zwischen medizinischen Produkten, ohne dass es jetzt für alle eine gleich geltende Definition gegeben hätte, die aber dann durchaus in den Bereich des Dopings fallen. Und die Frage war einfach, und das war damals noch überhaupt nicht klar, zumindest nicht direkt danach, wo würde man jetzt diese Hormone irgendwo einordnen? Denn es gab damals keine Einschätzung dazu, das war ein Präzedenzfall. Und diese Frage, die stand eben für alle im Raum. Und dementsprechend ist es auch sehr interessant eigentlich, was es schließlich dann doch noch im weiteren Verlauf für Reaktionen auf diese Affäre gegeben hat. Und die sind wirklich beachtlich. Also erst recht nach dem, was wir auch gerade so gehört haben, so eine verbreitete Meinung, dass es sich bei dem Versuch der Rüsselsheimer, die Kölner eben durch die Einnahme der Pillen zu schlagen, dass es sich dabei um Doping gehandelt hat, die gab es erstmal nicht. Und dennoch hat diese Affäre tatsächlich im Nachhinein dann doch noch ein paar sportpolitische Reaktionen ausgelöst im bundesdeutschen Sport. Es gibt da eine nette oder eine kleine Zusammenfassung in diesem Aussatz, lese ich mal kurz vor. Der Deutsche Sportärztebund verabschiedete noch im selben Jahr, also 1952, seine viel zitierte Doping-Definition. In den dazugehörenden Erläuterungen wurde die Verwendung von Hormonpräparaten klar abgelehnt. Also jetzt von mir, dann doch. Und weiter heißt es, trotz vergleichsweise geringer öffentlicher Aufmerksamkeit zeigte sich auch der DRV, also der Deutsche Ruderverband, in erheblichem Maße beunruhigt, dass nämlich die Diskussion um Doping die Reputation des deutschen Ruderns beeinträchtigen würde, zumal die Affäre angesichts der fehlenden Dopingregeln und der unklaren Effekte von Testosteron schwer zu bewerten war. Also nochmal zusammengefasst auch so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Da geht's dann nochmal weiter und es heißt, darüber hinaus inspirierte die Brustmann-Affäre den Deutschen Sportärztebund, sich in der Dopingfrage zu positionieren. Das ist ja im Übrigen auch eine sehr wichtige Geschichte. Es heißt, am Tag der endgültigen Entscheidung des DRV veröffentlichte der DSPRB, also der Deutsche Sportärztebund, seine moralische, Zitat, Doping-Definition, die mit ihrer Betonung der Selbstbeschränkung der Athleten in der traditionellen Amateurethik verwurzelt war. Machen wir hier vielleicht mal einen kurzen Break. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gab damals auch eine Zeit, wurde tatsächlich auch noch gerade den Boxern damals viel zum Verhängnis. Die Nachkriegszeit orientierte sich wirklich sehr am Amateursportgedanken. Und der basiert ja auch auf so Vorstellungen von Moral, Ethik und Ehre, also diese körperliche Ertüchtigung, dieses A, sich nicht selber betrügen, aber B, auch nicht andere betrügen. Das Ganze läuft aber natürlich dem Profisport in seinen auch wirtschaftlichen und persönlichen Interessen alles ein bisschen zugegen. Und diese Definition, die eben dafür Doping gemacht wurde, die appellierte eben an Moralvorstellungen und so weiter der Athleten und lief eben so entgegen dieser ja auch immer weiter sich fortsetzenden Entwicklung des Profisports. Damals Amateurboxer, da habe ich zufälligerweise jetzt auch rund um Jupp Elze, weil es da auch schon ein bisschen drum ging, auch in diesem Aufsatz, nochmal gelesen. Ich kenne die Zahlen gerade nicht mehr, aber ich glaube ein 10, 20, 50-faches damals angemeldete Amateurboxer und nur mehr oder weniger eine Handvoll Berufsboxer noch in den 60er Jahren, die erstmal tatsächlich auch einigermaßen verpönt waren. Also im Boxen damals so, aber auch grundsätzlich eben dieser Amateursportgedanke, ja, wir sind ja gerade Anfang der 50er Jahre, 1952, da war das natürlich alles auch noch nicht so weit fortgeschritten, aber die Entwicklung war ja dann später auch nicht mehr aufzuhalten. Und natürlich ist das Fortschreiten des Dopings auch gleich zu sehen mit einer Fortschreitung der Professionalisierung des Sports. Sobald Leute damit ihr Geld verdienen, liegt es eben nahe zu betrügen. So, das ist einfach so und das weiß man. So, die Einnahme, Zitat, die Einnahme eines jeden Medikaments, ob es wirksam ist oder nicht, nette Einschränkung übrigens noch hier, weil das ist ja schiefgegangen, dieses eine Experiment, also ob es wirksam ist oder nicht, mit der Absicht der Leistungssteigerung während des Wettkampfes ist als Doping zu bezeichnen. Diese Definition stellt erkennbar eine als zeitlos intendierte Aufforderung zur ethischen Selbstreflexion von Ärzten und Athleten über den Gebrauch von leistungssteigernden Substanzen im Sport dar. Habe ich ja auch eben gerade gesagt, dieser Appell an die Moral. Und es solle eben kein überlegenes oder kein unfaires Gefühl der Überlegenheit geschaffen werden. Am Ende ist es dann also doch so, ihr hört es, dieser öffentliche Ausschrei, der fiel tatsächlich erstmal gering aus. Ich habe gerade so ein bisschen von der Medienseite erzählt. Tatsächlich war es so, dass dieser Fall gerade im Verhältnis auch zu den drei anderen Fällen in den Jahrzehnten später ein sehr, sehr zurückhaltendes Medienecho zur Folge hatte. Es gab wirklich, ich glaube, 5, 6, 7, vielleicht 10 Artikel oder so zu diesem Thema in den großen Zeitschriften damals. Wenn wir dann zu Birgit Dressel gucken nachher, das reißt ja A bis heute nicht ab und B, auch damals schon ging das in die Tausende, was also die Artikel dazu dann anging. Und dementsprechend war auf der einen Seite, also das Medienecho fiel relativ klein aus und dementsprechend groß waren aber eigentlich dann ja die Sorgen, die sich einige dazu gemacht haben oder die Gedanken, sagen wir mal so, die Gedanken, die sich einige dazu gemacht haben, denn mehr war es eigentlich nicht. Man handelte so ein bisschen, man handelte nicht allumfassend, damals auch noch nicht mal ansatzweise konsequent. Wir haben gesagt, dieser Appell an die Moral, und man handelte auch nicht verpflichtend in dem Sinne, dass nun vielleicht dann auch Strafen zu erwarten wären. Es wurden auch noch bewusst keine Dopingtests damals eingeführt. Man wollte eben in den 1950er Jahren noch auf Aufklärung setzen und hoffte, auf diese Art ein Problem in den Griff zu kriegen, das zwar damals schon größer war, als viele geglaubt hatten, aber es war in dieser Zeit mit Sicherheit noch nicht abzusehen, in welche große Krisen der Weltsport in den kommenden Jahrzehnten dann noch schlittern sollte, eben auch durch diese neue Art des Dopings, die ja jetzt irgendwie eingeführt worden war. Es dauerte wirklich lange. Wir haben uns ja hier jetzt, waren die ganze Zeit im Jahr 1952, und die ersten Schritte wurden also jetzt gemacht, das haben wir gehört, aber es dauerte wirklich bis ins Jahr 1970 hinein, als sich der Deutsche Sportbund zum ersten Mal Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des Dopings gab. Und in diesen Rahmenrichtlinien hieß es: Doping ist der Versuch, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit des Sportlers durch unphysiologische Substanzen für den Wettkampf zu erreichen. Und hier werden dann erstmals auch so richtig ein paar Doping-Substanzen aufgeführt. Da, das sind Vekamine, Ephedrine, Adrenalin, Derivate. Also schwierig, das Narkotika, Analeptika, man kennt das alles irgendwie, diese Begriffe irgendwie, kann sich vielleicht auch so ein bisschen zuordnen. Wichtig ist eigentlich, dass hier ein bisschen was schon mal aufgeführt wurde. Auch tatsächlich Aufputschmittel wie Alkohol, Psychopharmaka und so weiter werden hier auch nochmal aufgeführt. Also es gibt jetzt die ganze Palette zumindest schon mal, was die Überbegriffe angeht. Und dann heißt es noch in der Definition: Doping ist die Anwendung, in Klammern Einnahme, Injektion oder Verabreichung einer Dopingsubstanz durch Sportler oder deren Hilfsperson. Das ist auch wichtig, dass eben die Hilfsperson hier genannt, Mannschaftsleiter, Trainer, Betreuer, Ärzte, Pfleger und Masseure da noch mit reinkommen, vor einem Wettkampf oder während eines Wettkampfes. Also man hat hier jetzt schon mal was abgesteckt und etwas gesagt, was eben jetzt im Unterschied zu damals nicht mehr nur an die Moral irgendwie appelliert, sondern da steht jetzt mal etwas schwarz auf weiß. Und es ist schon fast paradox eigentlich, dass in diesem Jahr 1970 eigentlich dann trotz dieser Niederschrift und dieser Rahmenrichtlinien, dass eben gerade im Jahr 1970 eigentlich das dunkelste Kapitel der bundesdeutschen Dopinggeschichte startet. Denn das ist eigentlich genau die Phase, wo auch in der Bundesrepublik eine Zeit systematischen Dopings beginnt. Wir kennen das ja zu Genüge und ganz häufig besprochen aus der DDR, und werden wir auch mit Sicherheit irgendwann auch nochmal einen Fall zu machen, der mal wieder in der DDR ist. Aber gerade dieses Jahr 1970 gilt wirklich, und das Jahrzehnt der 70er gilt wirklich als das Jahrzehnt, in dem die Zustände in der Bundesrepublik tatsächlich dem nicht in viel nachstanden, in dem, was in der DDR passierte. Dazu, das sag auch nicht ich einfach so, dazu gibt es eine sehr, sehr große und umfangreiche Veröffentlichung der Berliner Humboldt-Universität, die damals tatsächlich vom DOSB und auch von dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften in Auftrag gegeben wurde. Letzter Satz noch dazu: dieses Bundesinstitut für Sportwissenschaften hat jetzt diese diese Arbeit von der Humboldt-Uni in Auftrag gegeben. Die Institution selber ist aber eigentlich Sinnbild für den Start dieser Doping-Offensive, weil die nämlich 1970 gegründet wurde und letzten Endes das Ganze tatsächlich vorangetragen hat. So ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit. Also es ist alles ein bisschen paradox, so wie dieser Fall ja eigentlich auch oder diese ganze Geschichte in sich ja auch gar nicht rund ist eigentlich. Dieser Titel Doping in Deutschland von 1950 bis heute aus historisch-soziologischer Sicht im Kontext ethischer Legitimation klingt ein bisschen sperrig, ist ja immer so bei diesen wissenschaftlichen Arbeiten. Nichtsdestotrotz, da kann man sich mal die Zeit nehmen, das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr mal reingucken, muss man vielleicht auch gar nicht ganz, kann man sich vielleicht das Jahrzehnt oder so rauspicken, das einen besonders interessiert, ihr könnt da gerne mal reinschauen, da steht eine Menge drin und sehr, sehr viel, was man auch nicht so auf dem Schirm hat und sehr viel Futter für neue Folgen, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Also wir wissen das ja, man kann im Doping unendlich weitermachen, wir machen es ja bewusst wirklich nur ausgewählt und werden dann natürlich jetzt nicht durchfräsen und da alles nehmen. Aber da findet man dann auch noch mal schon so ein paar Sachen, die man, und das finden wir ja auch ab und zu mal ganz cool, die man nicht so direkt auf dem Schirm hat, so wie diese Folge heute ja auch. So, wir können trotzdem festhalten, die Reaktionen auf die Brustmann-Affäre waren ein bisschen größer, als es das Medienecho vermuten ließ. Es waren die ersten Schritte hin zu einer ernsthaften Beschäftigung mit dem Kampf gegen das Doping. Es war aber leider auch wirklich kein bisschen mehr. Die Frage ist, war das überhaupt zu erwarten, aufgrund auch des historischen Kontexts, aufgrund der Zeit, in der es passiert ist, weil Doping einfach noch gar nicht mal ansatzweise so auf der Agenda war wie heute. Es war nicht so definiert, wie es heute war. Und dementsprechend war wahrscheinlich auch einfach nicht mehr zu erwarten. Und vielleicht ist sogar mehr rausgekommen, einfach als man da hätte denken können. Und insgesamt, und das ist jetzt so ein bisschen der Übergang in unseren offenen Teil, finde ich, dass das eine total seltsame Geschichte ist. Ich habe es so ein bisschen anklingen lassen. Es wird ein zur damaligen Zeit wirkliches Hightech-Dopingmittel verabreicht. Also das steht ja erstmal im Vordergrund. Das funktioniert dann aber nicht, weil es zum falschen Zeitpunkt eingenommen wird und dann das genaue Gegenteil dessen bewirkt, was es eigentlich bewirken soll. Daraufhin haben sich dann wirklich zwei Streithähne in den Haaren, schieben sich gegenseitig die Schuld zu, warum es jetzt mit dieser Olympia-Quali nicht geklappt hat, gehen also beide total offen damit, dass sie eigentlich, wenn sie schon so ein Mittel nehmen, auch erwarten, dass es funktioniert. Dann kommt auch noch dazu irgendwie in dieser Geschichte, dass beide ja auch so eine Nazi-Vergangenheit haben und dann aber irgendwie dafür sorgen, ohne dass sie es auch nur ansatzweise gewollt hätten, dass es irgendwie jetzt dann die ersten Schritte im Anti-Doping-Kampf gibt. Also es passt irgendwie nichts wirklich zusammen in dieser Geschichte und das macht sie, finde ich, so faszinierend und es gibt viele Kuriositäten und damit wäre meine erste Frage an dich, welche dieser Kuriositäten oder welcher Aspekt, der vielleicht auch keine Kuriosität ist, ist dir jetzt so besonders hängen geblieben bei dieser Geschichte?
Grundsätzlich, also das, was mir wirklich, wie du es schon sagtest, eigentlich einiges, aber was mir wirklich besonders hängen bleibt, ist wirklich diese, klar, ich meine, ich verstehe schon, dass das in der damaligen Zeit noch so war, aber dieses offene Umgehen mit diesem eigentlichen Betrug, ne, und dann, der Betrug funktioniert nicht, und dann in die Offensive zu gehen, dass der Betrug nicht funktioniert hat, das ist ja aus heutiger Sicht, also nicht nur aus heutiger Sicht, auch wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgehen würde, dermaßen absurd, ja, weil, ich meine, muss man jetzt auch mal sagen, ich meine, da kann man jetzt nur spekulieren, aber wer weiß, wo nicht mal ein Hungerast oder ähnliches, kann ja durchaus sein, ne? Wenn ich jetzt beim Radsport bin oder so, irgendein Eigenblutdoping, weil da irgendwas nicht so ganz gut gekühlt war oder keine Ahnung was und zu einer Katastrophe, sportlichen Katastrophe geführt hat und eigentlich einen anderen Effekt haben sollte, da bin ich mir doch sehr sicher, dass da irgendwelche Sachen passiert sind in den vergangenen Jahrzehnten. Und das wird man höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen nicht erfahren und vor allen Dingen nicht in so einem Ausmaß, dass da wirklich der ja eigentlich betrügen wollte, ne, oder sich zumindest einen Vorteil verschaffen wollte, da dermaßen in die Offensive geht. Ich muss auch sagen, mich hätte wirklich interessiert, ich hätte gerne so einen kölschen O-Ton von den Kölner Ruderern gehabt, was die zu der ganzen Sache sagen würden, da musste ich eben schon mal so innerlich grinsen, aber das ist wirklich, wie gesagt, das kann man sich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise vorstellen, dass das so einen Weg geht dann im Nachhinein, ne.
Der Kölner Ruderachter übrigens, ich antworte gleich auf das, was du gesagt hast, weil ich das auch eben sehr spannend finde, aber der Kölner Ruderachter hat, glaube ich, auch an sich eine sehr coole Geschichte erzählen. 5 der 8 waren also Brüder, beziehungsweise einmal 3 Brüder, die 3 Brüder Reinhardt und nochmal 2 Brüder Beetz. Also okay. Das war fast eine Family Affair in diesem Achter, ist mir heute nur aufgefallen, als ich die mal gegoogelt habe.
Ja, das ist natürlich auch sehr spannend, ja.
Ja, irgendwie cool. Naja, also was du sagst, ich finde wirklich, also ich so, ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wo das herkommt, ob ich das so vielleicht noch aus dem Studium irgendwie mitgenommen habe. Ich finde das immer einfach wahnsinnig spannend, sich so zu fragen, und deswegen fand ich diesen Aufsatz auch so toll. Was können wir eigentlich von dem, was früher passiert ist, über diese Zeit lernen? Und das, finde ich, das kommt so geil raus. Wir können jetzt natürlich diese Geschichte erzählen und haben das ja auch getan und die ist irgendwie total kurios, aber sie zeigt uns ja auch was und sie zeigt ja total genau, wie sehr auch jetzt aus heutiger Sicht, wie sehr sich auch immerhin schon mal, wir denken ja heute immer, boah, der Anti-Doping-Kampf ist ja auch wirklich eine Vollkatastrophe, aber das ist ja ein meilenweiter Unterschied zu dem, was damals war. Das muss man ja einfach mal festhalten, ne? Und das zeigt ja so eine Geschichte. So der Umgang damit, du hast es ja selber gesagt, das wäre heute ja völlig undenkbar. Aber es hat ja dann irgendwie dann offensichtlich auch eine Art Fortschritt gegeben. Trotz der riesengroßen Katastrophen, die wir erlebt haben. Unsere allererste Folge war der Festina-Skandal. Birgit Dressel haben wir heute angesprochen. Was haben wir sonst noch für Doping-Themen alles schon gehabt über die Jahre? Tom Simpson ist in den 60er Jahren tot vom Rad gefallen. Und Jupp Elze kam auch zur Sprache. Und was es nicht alles gab, national wie international. Und insgesamt hat es aber irgendwie eine Entwicklung in Gang gesetzt, die über die Jahrzehnte bis heute hin dauert. Und das finde ich immer so wahnsinnig spannend, wenn man in der Geschichte irgendwo es schafft, so eine Art Anfangspunkt definieren zu können. Und das war halt so ein Anfangspunkt. Und das, finde ich, macht diese Geschichte so besonders, eben auch, weil die überhaupt keinen Schimmer hatten damals, dass es so ein Startpunkt ist. Ne? Das kannst du erst nur von heute, die waren völlig ahnungslos, in was für eine Ära sie hier eintreten. Vielleicht hatte der Brustmann, der Mediziner, der hat sich ja damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich nehme mal an, dass dem schon klar war, dass das eine Geschichte ist, die, wenn sie denn auch nur einmal sich in der Praxis so herausstellt, dass es eine Leistungssteigerung hat, deswegen hat er ja auch so dafür gekämpft, eben zu sagen, das funktioniert, dass dem schon bewusst war, wahrscheinlich, dass da jetzt so ein krasses neues Zeitalter, weiß man nicht, weil da gehören ja auch noch andere Faktoren zu, eben wie diese Professionalisierung des Sports und so, aber dass da jetzt eine andere Ära anbricht, das wird dem wahrscheinlich schon bewusst gewesen sein, er konnte es halt nur leider nicht beweisen, jetzt leider, ne, in Anführungsstrichen, weil die Ruderer das eben zu einem falschen Zeitpunkt eingenommen haben, ne, und wenn du dann keine anderen Fälle hast, auf die du irgendwie verweisen kannst und sagen kannst, das hat aber schon 100 Mal funktioniert, ja, in dem Fall konnte er das halt nicht sagen, ne? Und dementsprechend ist das alles damals diese Geschichte einfach total spannend, weil sie eben diesen Startpunkt markiert, ohne dass die Leute da darüber irgendwie Bescheid wussten. Und umso erstaunlicher, muss ich weiterhin sagen, finde ich es eigentlich, dass diese Geschichte so unbekannt ist.
Das stimmt, ja. Ja, definitiv. Also das wundert mich im Nachhinein wirklich auch, weil wie du schon sagtest, ich meine, der Titel ist ja auch, da hast du ja auch den Begriff Revolution genutzt für diese Folge, und das würde ich absolut unterschreiben, nach dem, was ich hier gehört habe. Aber wirklich, ich hatte, also das ist völlig neu gewesen, der Fall, und das ist eigentlich wirklich kurios, weil gerade auch wir, also ich meine, wie soll es dann erst Leuten gehen, die sich vielleicht nur so mal ein bisschen in der Freizeit oder so mit solchen Themen beschäftigen? Gerade wir, die jetzt schon alle im Bereich des Podcasts ja intensiv in verschiedene Themenbereiche einsteigen. Und wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch schon öfters in den Dopingbereich. Da bin ich vorher noch nicht drüber gestolpert. Und das ist eigentlich schon krass. Ne? Das muss man schon sagen.
Ja, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Aber manchmal ist es ja einfach
so. Gilt übrigens auch für den 70er-Fall, ne, den du also am Anfang so gesagt hast,
ja, jedes Jahrzehnt hat. Die Spritze, ja. Das ist auch, glaube ich, eine ganz kuriose Geschichte. Ja. Da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir das mal machen werden. Und ein Grund, warum es nicht so bekannt ist, tatsächlich fällt er mir ein, jetzt, wo wir auch drüber geredet haben, das glaube ich, dass es damit zusammenhängt. Ich habe das ja auch gemerkt. Ich habe ja jetzt, wenn wir recherchieren, Benni, unsere Themen, der überwiegende Teil sind meistens, sag ich mal, irgendwelche Zeitungsartikel aus irgendwelchen Archiven oder irgendwelchen Online-Medien oder was auch immer. Und dann stößt man von da dann mal auf Originalquellen. Ne? Also dann geht man so, man fängt dann da an und dann geht man dann so rüber. Relativ selten haben wir eigentlich wissenschaftliche Aufsätze wirklich als einzige, mehr oder weniger einzige Quelle. Ne? Normalerweise haben wir immer irgendwelche Fälle, die in der die populärwissenschaftlich mindestens mal so behandelt wurden. Und jetzt ist das auch aufgrund der Quellen, die ich hier habe, ist es fast eine ausschließlich wissenschaftliche Diskussion tatsächlich. Also weiß nicht, ob ich jetzt jemals nur, wie es heute der Fall ist, wissenschaftliche Aufsätze verlinkt habe, also in den Shownotes. Ne? Mhm. Also wir machen ja keinen wissenschaftlichen Podcast. Natürlich recherchieren wir journalistisch korrekt, aber gehen jetzt nicht immer auf wissenschaftliche Aufsätze in all den Dingen, weil die Themen das ja teilweise gar nicht hergeben. Ne? Und in dem Fall ist es einfach anders und zeigt, glaube ich, auch, ja, wo diese Diskussion eben geführt wurde und wo sie eben dann auch nicht geführt wurde. Und dann ist es dann auch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen umständlicher oder bedarf des Zufalls, um eben darauf zu stoßen. Gut, okay, dann, wenn du nichts mehr hast, schließen wir das Thema gerne ab. Und ja, der Grund, warum ich jetzt diese Top 3 Olympia, klar, zum einen haben wir irgendwie alle Olympia schon im Hinterkopf und zum anderen geht es ja auch hier um die Qualifikation jetzt für die Olympischen Spiele Helsinki 1952. Und zum dritten habe ich mir halt auch gedacht, dass Rudern halt auch so in diese Liste schon passen würde. Ne? Also, die wir heute machen, die Lieblingssportarten, unsere Lieblingssportarten bei Olympischen Spielen, so habe ich es mir jetzt überschrieben, oder Sportarten, du hast es gesagt, die wir nur bei Olympischen Spielen gucken. Also das ist auch so ein bisschen weiter gefasst. Wir meinen das dasselbe. Und wenn ich mit Platz 3 anfange, dann hast du den Abschluss mit Platz 1, ne? Das hätte ich gerne.
Das wäre heute korrekt, ja.
Dann, auch wenn ich schon so viel geredet habe, aber dann fange ich an. Und starte mit, ja, also wir machen es wirklich nicht so ausufernd heute. Wir haben ja sonst immer auch viele Statistiken dazu und so weiter. Bei mir auf Platz 3 ist Hockey. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, ich finde den Sport geil, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie ein Ligaspiel komplett gesehen. Ich erinnere mich mal an irgendwelche Final Four oder Highlight-Zusammenfassungen, deutsche Meisterschaftsfeiern und so weiter. Aber ich glaube, komplettes Hockeyspiel aus der Bundesliga, Damen oder Herren, glaube ich, ehrlicherweise, könnte ich nicht guten Gewissens behaupten, dass ich eins gesehen hätte. Kann aber mit Sicherheit behaupten, dass ich versuche, bei Olympischen Spielen jedes Hockeyspiel sowohl der Männer als auch der Frauen zu gucken. Es ist einfach die Tradition, dass Deutschland so eine absolute Hockeynation ist, dass Deutschland immer so super erfolgreich ist. Ich weiß noch die Statistik, alle großen Turniere zusammengenommen, gibt es die Niederlande, die vor Deutschland stehen mit den meisten Titeln, Frauen und Männer bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter. Deutschland ist vor auch so Hockeynationen wie Indien und Pakistan, hat einfach eine riesengroße Tradition und ist für mich ein absoluter Olympiasport. Auch übrigens was ich geil finde, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, zum Live-Gucken. Damals in Köln mal ganz in der Nähe von Schwarz-Weiß-Köln gewohnt. Die haben eine richtig geile Anlage da am Rhein. Und da war ich mal Hockey gucken. Und das finde ich dann auch, ist auch gutes Niveau. Ich glaube, die spielten da zweite Liga. Da war ich einfach mal vorbei, mal schauen irgendwie so. Aber schöner Sport, aber irgendwie, ja, ein Olympiasport. Hören die nicht gerne, hört keine Sportart gerne, aber ist so.
Ja, also geht mir grundsätzlich genauso. Ich muss sagen, also ich bin jetzt niemand, ich habe Hockey auch nicht in meiner Liste, der jetzt wirklich sagt so, ich muss jetzt hier jedes Spiel sehen, aber es ist schon eine Sportart, wo ich dann schon mal hängen bleibe bei Olympischen Spielen und darüber hinaus absolut überhaupt keine Ahnung. Ich könnte dir nicht einen einzigen Bundesligisten nennen, muss ich ehrlicherweise sagen, ne, aus dem Stegreif. Von daher passt es da auch wirklich gut rein. Bei mir, Platz 3, wir hatten ja gesagt, dass wir theoretisch Winter und Sommer auch mischen können, wenn wir möchten. Ja. Und ich hatte tatsächlich auch um Platz 3 für mich persönlich echt einen Kampf. Habe mich am Ende dann trotzdem gegen Eisschnelllauf entschieden, was normalerweise auch so eine Sportart ist, die ich bei Olympia eigentlich immer sehr gerne verfolge. Aber dafür ist dann doch eine reingerutscht, wo ich sage, finde ich eigentlich auch einen richtig, richtig coolen Sport, den ich außerhalb von Olympia im Prinzip so gut wie überhaupt nicht verfolge, außer dass man vielleicht mal mitkriegt, wer deutscher Meister wurde oder so. Und das ist Tischtennis. Tischtennis ist so auch so ein Sport. Ich könnte dir nicht mal annähernd sagen, wo ich jetzt zum Beispiel ein Bundesligaspiel vielleicht gucken könnte. Vermutlich wird das irgendwo gestreamt, vielleicht Sport Deutschland TV oder so.
Okay. Ja. Ich dachte, in welcher Stadt, weil das ist ja deine Stadt.
Nein, 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 nein. Ich meinte jetzt.
Ich glaube Sport Deutschland TV.
TV/Stream oder sowas. Ne? Nein, Borussia Düsseldorf, ich vermute mal, das war jetzt gerade deine Reaktion drauf gemünzt, ist mir natürlich mehr als bekannt, keine Frage, aber war ich jetzt zum Beispiel auch noch nie live oder sowas, was jetzt eigentlich auch mal durchaus, also schon fast ein bisschen komisch oder so, ne? So, ich bin ja auch in Düsseldorf aufgewachsen, aber bei Olympia ist das dann schon mal anders, also da über die vergangenen Jahre Jahrzehnte muss man eigentlich schon sagen, immer gerne mal reingeschaut und gerade dann so, wenn es dann wirklich in der K.O.-Phase richtig rund geht und so, das ist ja ein irres Niveau und ich finde eigentlich den Sport auch echt faszinierend. Ich finde, der ist auch echt cool zu gucken, finde ich, ne, weil es die Ballwechsel sind entweder relativ schnell oder echt spektakulär, das kann ja auch passieren, ne, und es ist ja auch so ein Sport, der gerne mal richtig coole Highlight-Videos produziert, auch gerade bei Olympia, aber auch darüber hinaus, ne, und von daher habe ich mich hier für Tischtennis entschieden. Ich finde, ja, auch hier muss man sagen, eigentlich ein bisschen schade, dass es dann eben nur bei Olympia die große Aufmerksamkeit oder die größte Aufmerksamkeit gibt. Aber bin ich halt selber auch so ein Kandidat für und da schaue ich aber sehr, sehr gerne zu.
Ja, super. Geht mir genauso. Also wäre auch ein Kandidat gewesen für meine Liste. Ich fand es ohnehin schwer auszusieben. Also es hätte auch das hätte fast eine Top 10 sein können, glaube ich. Also
durchaus. Ja.
Da waren viele Sportarten, Tischtennis bei mir nicht dabei, aber finde ich auch cool. Und als den Punkt, den du gesagt hast, finde ich auch sehr interessant, produziert auch coole Highlights, weil als du da geredet hast, ist mir auch eingefallen, Tischtennis ist eine Sportart, die sich unheimlich gut über Social Media verkaufen lässt, tatsächlich, diese krassen, mir fällt es auch selber auf, mein Algorithmus spielt mir relativ regelmäßig Tischtennis-Highlights rein und ich bleib immer hängen, immer. Ja. Also diese krassen Rallyes, die dann irgendwie dann noch diesen Momentum-Shift haben und so, und da gibt's unheimlich viele, die gucke ich mir fast immer bis zum Ende an. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, Tischtennis, super geil. Bei mir auf Platz 2 Beachvolleyball. Ist tatsächlich ein Phänomen, ja, der letzten jetzt 12 Jahre, muss ich sagen, fing für mich ganz klar an mit diesem unfassbaren Hype um Brink Reckermann 2012 in London, die Jungs, die dann da die Goldmedaille geholt haben und ja, ließ sich ja dann wunderbar fortführen 2016 in Rio mit Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, beide ja auch dann Gold gewonnen und seitdem auch ein absolutes Olympia-Highlight, weil liegt auch immer an den Locations, muss ich sagen, also London war super, dann Rio am Strand und jetzt in Paris ist das Beachvolleyballfeld unterhalb des Eiffelturms aufgebaut und alleine das ist ja, das garantiert ja spektakuläre Bilder, die Sportart ist auch wirklich ein Spektakel, vor allem eben bei Olympischen Spielen. Außerhalb des immer schöne Bilder, alleine weil es am Strand ist oder irgendwie auch cool mal überall Sand aufgeschüttet werden kann, auch mal in Städten und so, es geht alles. Aber es ist ein Olympia-Phänomen und gerade wenn es dann so in Richtung der Medaillenspiele geht, dann auch Achtelfinale, Viertelfinale und so, da bin ich schon mit großem Interesse dabei. Gerade natürlich, und das spielt aber immer eine Rolle, außer bei meinem Platz 1, aber gerade wenn die Deutschen dann eine gute Rolle spielen, ja.
Ja, ja, dem muss ich mich anschließen. Mein Platz 2 ist super, ebenfalls Beachvolleyball. Ich kann eigentlich nur unterschreiben, was du sagst. Also auch für mich eigentlich vor 2012 eigentlich gar nicht wirklich stattgefunden in meinem Sportkosmos. Hat sich dann eben dank Olympia auch geändert. 2016, ich habe wirklich eigentlich den gleichen Weg gegangen wie du. Ich fand es dann auch faszinierend. Zum Beispiel, ich glaube, wann war das? Vor 2-3 Jahren oder so um den Dreh, oder vielleicht ist es noch ein Ticken länger her oder so, hatte ja Sky dann sogar mal im Sommer, unabhängig von Olympia, ein bisschen Beachvolleyball als Serie drin. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was das jetzt genau für Wettkämpfe waren. Mhm. Aber da konnte man dann tatsächlich auch hin und wieder mal ein bisschen hängen bleiben und so. Und es ist ähnlich so ein Ding. Auch da ist auch so ein Sport, der tolle Highlights produziert. Also da geht eigentlich genauso, weil auch da gibt's natürlich Ballwechsel, die total spektakulär sein können, wenn da irgendwie nochmal ein Ball unglaublich gerettet wird mit irgendeinem Hechtsprung oder so. Um dann plötzlich so ein Momentum-Shift dann ebenfalls im Ballwechsel, ist also wirklich eine Parallele auch eigentlich zum Tischtennis. Und da sind die Spiele natürlich auch wirklich sehr dramatisch und genau wie du schon sagtest, die Location spielt eine Rolle. Paris, ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Hab da auch große Hoffnung, dass das echt was Besonderes sein wird. Und freue mich wirklich schon auf die Beachvolleyball-Wettkämpfe da bei den nächsten Olympischen Spielen. Ohne dass ich dir jetzt auch nur sagen könnte, keine Ahnung, wer da jetzt Weltmeister oder Weltmeisterin ist bei den,
ja,
bei
ja,
den Damen. Das ist halt so ein Ding, ne? Aber da muss ich schon sagen, ja, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Also, und das ist genau, deswegen passt es auch für mich genau hier in die Liste rein, ja.
Man fuchst sich dann während der Olympischen Spiele so rein. Genau. Geht dir vielleicht auch so, dass man sich bei manchen Sportarten vornimmt, dann danach am Ball zu bleiben?
Ja,
und das ist schon mal, ja, dann immer so ein bisschen, immer ein bisschen weiter abflacht, ne? Aber es gibt ja nun mal auch, das muss man auch sagen, es gibt ein solches Überangebot an Sport und wir gehören jetzt nicht zu denen, die wenig konsumieren, richtig, sowohl beruflich als auch privat. Also da kommt schon eine Menge zusammen und irgendwie viel mehr ist dann auch an einem gewissen Punkt weder ratens oder ratsam noch irgendwie möglich. Mein Platz 1, ich will dich kurz vorher fragen, weil du eben den Wintersport angesprochen hast. Hast du noch Wintersport? Redest du noch über Wintersport?
Nein. Nee.
Okay, weil dann ich auch nicht. Tatsächlich ist es eine reine Sommer-Top 3 geworden. Irgendwie ein bisschen unfair, aber ist halt so. Deswegen will ich, weil du es Eisschnelllauf noch genannt hast, wirklich, ich habe mit mir ein bisschen gekämpft, ob ich die nicht irgendwie doch mit reinnehmen soll. Aber also ich gucke nie Eiskunstlauf, aber ich finde Eiskunstlauf bei Olympischen Spielen überragend. Ich finde das richtig geil. Da ist halt dieser, wir hatten Savchenko Masso, war dieses Goldpaar, ne? Boah, ist schon, ne, das war das Tokio? Oder war das davor?
Ja, Tokio war Sommer.
Stimmt, Tokio war Sommer, aber dann war das, oh Gott.
Weil ich hätte jetzt gesagt, das war vielleicht 18.
Oder Sochi war 18, oder?
Ja.
Boah, egal.
Nee, Sochi war 14, nee? 18 stimmt, war Pyeongchang, glaube ich.
Pyeongchang. So, okay. Wann auch immer, wurscht. Ich wollte nur sagen, dass ich wollte es zumindest einmal nennen, weil ich das irgendwie cool finde. Ich kenne mich auch null aus. Mhm. Ich kenne die Paare null. Ich kann das auch, ist auch eine dieser Sportarten, die ich nicht gut bewerten kann. Ja. Wenn nicht gerade jemand stürzt, dann fällt mir das schwer. Aber da geht für mich eine Faszination aus und ich bewundere auch, habe wirklich eine Bewunderung für diese Schlittschuhläufer, wie wahnsinnig gut, die das machen. Und da sieht man, wie viel Fleiß dahinter steckt. Und alles toll. Aber es hat es halt irgendwie nicht geschafft. So, und ja, meine Nummer 1, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir da auch irgendwie Parallele haben. Dann machen wir es irgendwie, dann machen wir es gemeinsam. Mein Platz 1 ist Schwimmen.
Ja, meiner auch.
Ja. gut, ich fange an. Ich personalisiere es ein bisschen, weil, also 96 habe ich für mich überlegt, Atlanta, Olympische Spiele, die ersten, die ich so für mich wahrgenommen habe, aber auch Spiele, die ich nicht mit Schwimmen verbinde. Das ändert sich dann 2000. Ian Thorpe und Peter van den Horenband, das waren die Protagonisten bei den Männern. Und dann bei den Frauen, da war ich wirklich ein bisschen verliebt und heute auch nochmal nachgeguckt, Inge de Bruijn, also die Niederländer ist ja, wir haben ja schon häufiger mal darüber gesprochen, aber die war ich wirklich ein bisschen verliebt, war wahnsinnig erfolgreich, 50 Meter, 100 Meter Gold, glaube ich, 2000. Ja, und dann ging es weiter mit Thorpe van den Horenband, die haben sich weiter gebattelt, dann 2004, da kam dann auch schon Michael Phelps und dann sind es eben dann ab 2008 die Michael Phelps Festspiele, der womöglich größte olympische Athlet der Geschichte, die meisten Goldmedaillen, Michael Phelps, das hat man einfach begleitet und ansonsten spielt Schwimmen keine Rolle. Ab und zu mal Weltmeisterschaften schon, wenn es kommt, aber grundsätzlich ist es eine Olympiasportart total. So ein bisschen angefüttert dann natürlich auch die deutsche Komponente mit Britta Steffen natürlich und Paul Biedermann. So, genau. Also das hat dann natürlich zumindest ja für, wann war es denn? 2004 oder 2008? Britta Steffen zweimal Gold, weiß ich nicht mehr genau, aber hat auf jeden Fall mit reingespielt, da ist natürlich automatisch der Fokus dann da bei deutschen Goldmedaillen, aber auch unabhängig davon, also für mich muss über 100 Meter Freistil auch kein Deutscher dabei sein, dass ich mich da wahnsinnig drauf freue.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich möchte vielleicht kurz vorausschicken und das, also hätten wir jetzt die Liste, ich weiß nicht, sagen wir mal vielleicht vor 8 Jahren oder so oder vielleicht 10 Jahren oder sowas aufgestellt, hätte ich einen anderen Platz 1 gehabt. Dann wäre mein Platz 1 nämlich, und das würde Daniel wahrscheinlich grundsätzlich nicht gerne hören, wäre wahrscheinlich Leichtathletik. Da war klar, Leichtathletik läuft natürlich schon relativ viel verhältnismäßig so den Sportarten, die wir bisher genannt haben, auch übers Jahr hinweg, irgendwo im Fernsehen, aber ist jetzt nicht so, als hätte ich da jetzt groß geguckt oder Weltmeisterschaften, Europameisterschaften etc. Das war aber schon.
Dann kam ich in dein Leben.
Da kamst du in mein Leben, richtig. Ne, dann gehen wir jetzt, weiß ich nicht, waren wir jetzt schon zweimal beim ISTAF. Ich freue mich total auf die Europameisterschaft in Rom. Ich weiß gar nicht genau, warum.
Ich auch.
Das ist dann was anderes. Also wie gesagt, das kann ich heute einfach nicht mehr sagen, weil, also ich bin jetzt weit davon entfernt, irgendwie ein großer Leichtathletik-Fan zu sein oder auch nur ein Mini-Experte oder so. Aber ich guck das total gerne auch außerhalb von Olympia mittlerweile. Deswegen hat es einfach jetzt, wäre einfach nicht richtig gewesen, das jetzt hier reinzunehmen. Und das ist bei Schwimmen eben anders. Und wir hatten zum Beispiel, die Sun Yang-Folge ist ja noch gar nicht so alt, ne? Mhm. Und da haben wir sogar drüber gesprochen, dass doch, ich glaube, im Februar oder was, Weltmeisterschaften in Doha waren, die überhaupt nicht live übertragen worden sind in Deutschland und so. Und das ist eigentlich auch eine Entwicklung, die ist eigentlich echt auch ein bisschen schockierend bei einer Sportart, die ja auch gerade aus deutscher Sicht viele, viele Erfolge über die Jahrzehnte und Medaillen gebracht hat. Und ja, wie gesagt, das ist also quasi, verschwindet immer so ein bisschen mehr für mich persönlich aus dem Fokus. Und das wird bei Olympia anders sein. Ne? Jetzt dann vielleicht aus deutscher Sicht, ich kann dir jetzt nicht mal sagen, ob es irgendwie einen deutschen Medaillenkandidaten oder eine Medaillenkandidatin gibt. Das weiß ich ehrlich gesagt aktuell gar nicht. Aber mir ist ehrlich gesagt auch völlig egal, wer an den Start geht. Ich finde, das sind super spannende Rennen in den meisten Fällen. Außer es sind jetzt vielleicht die total großen Distanzen, wo es dann wirklich eine Weile dauert. Und ist dann für mich persönlich aus meiner Warte dann eher hinten raus vielleicht ein bisschen interessanter, aber die Kurz- und Mittelstrecken, das finde ich ja total, total toll. Und gerade auch, egal ob Männer oder Frauen, da ist Schwimmen wirklich, wirklich groß dabei. Und du hast Michael Phelps zum Beispiel angesprochen, das ist ja ein absoluter Superstar des Sports geworden in seiner Zeit, also auch über das Schwimmen hinaus. Das ist so ein bisschen so der Usain Bolt des Schwimmens, sag ich mal, aus den letzten 20 Jahren. Und das ist natürlich toll, wenn es dann so, dass dann auch so Stars noch produziert werden in den Sportarten. Aber wie gesagt, Schwimmen für mich eine klare Olympiasportart, hier der ganz klare Platz 1 aus meiner Warte. Weil du vorhin noch Eiskunstlauf angesprochen hast. Ich hatte tatsächlich auf meiner Liste, ich weiß, da werden jetzt vielleicht auch ein paar mit dem Kopf schütteln, aber ich hatte tatsächlich auch Curling doch mal auf meiner Vorabliste, weil das auch sowas ist, wo ich sage, wenn man da mal so ein bisschen durchschaut hat, wie das denn überhaupt so funktioniert, finde ich das eigentlich bei Olympia schon ganz cool. Und bei uns laufen dann auch schon durchaus mal ein paar Spiele bei bei Olympischen Spielen, im Winterspielen so rum. Das ist also auf jeden Fall noch so ein Kandidat, den ich eigentlich, hätten wir jetzt so vielleicht eine Top 5 oder Top 10 gehabt, der dann vielleicht noch mal eine Chance gehabt hätte, wo ich sagen muss, ja, ansonsten, ja, ist Wintersport, keine Ahnung, Eishockey gucke ich halt so auch super gerne. Ja, genau. Das wäre überhaupt nicht realistisch gewesen, das jetzt reinzunehmen. Das ist für mich überhaupt keine richtige Olympia, also natürlich ist das eine richtige Olympiasportart, aber ich meine jetzt aus meiner Warte so eine Sportart, die ich nur bei Olympia verfolge. Und eigentlich, auch wenn ich da jetzt nicht wirklich super tief drin stecke, aber ich gucke super gerne auch mal an einem Wochenende oder so Ski-Alpin oder weiß ich nicht, Skispringen über Olympia hinaus oder auch mal Biathlon. Theoretisch könnte ich auch noch Langlauf, hätte ich vielleicht noch nennen können, weil das gucke ich auch so nicht gerne. Da gucke ich aber ehrlich gesagt auch bei Olympia nicht gerne.
Ja, super langweilig.
Funktioniert es auch nicht. Also wird es dann im Winter schon ein bisschen dünner und natürlich gibt es da auch deutlich weniger Disziplinen, das muss man ja auch nochmal sagen, ne? Als im Sommer. Im Sommer ist ja da ist ja eine irre Palette, ne? Also im Sommer, da sind ja teilweise auch noch Sportarten auf der Liste, wo ich denke, wenn ich die Liste dann sehe, nochmal denke, so, ach ja, kann durchaus mal passieren. Aber wie gesagt, gut, haben wir jetzt zwei Parallelen, vielleicht jetzt nicht super überraschend, weil ich glaube persönlich, dass es vielen so gehen wird beim Schwimmen und ich glaube auch vielleicht beim Beachvolleyball mittlerweile. Ich glaube, das hätten schon viele relativ weit oben, ist ja auch nicht schlimm, aber ja, das sind definitiv, also bei mir. Ja,
ich muss noch was zum Schwimmen sagen.
Ja, bitte.
Ich muss noch anschließen, diejenigen, die Schwimmfans sind, die können sich jetzt wieder beruhigen, weil du eben gerade meintest, ich weiß jetzt nicht, vielleicht aus deutscher Sicht bei Olympischen Spielen nicht. Es ist tatsächlich ja so, dieses Jahr, die deutschen Schwimmer, die kommen ja aus einem unglaublichen Loch. Ja. Und deswegen war unser Interesse ja auch so, das hat auch damit zu tun gehabt. Es war ja auch nichts mehr zu holen. Und das deutsche Schwimmen jetzt, 2024, ist ja so im Aufwind, wie man es tatsächlich nicht mehr für möglich gehalten hat. Also es gibt so viele Medaillenkandidaten tatsächlich, glaube ich, wie ewig nicht mehr. Also wir haben jetzt mit Angelina Köhler ja auch eine Weltmeisterin dieser im TV stattfindenden Weltmeisterschaften in Doha. Wir haben ja jetzt bei den deutschen Meisterschaften in Berlin Lukas Mertens gehabt, der knapp unter Weltrekord von Paul Biedermann geschwommen ist, dessen Freundin Isabel Gose eine gute Rolle spielt und auch die Schwester von Lukas Mertens, Leonie, sich auch noch für Olympia qualifiziert, diese geile Dreier-Kombi, falls du dich erinnerst.
Ja, ich erinnere mich.
Die wir auch mal so beruflich besprochen haben. Und dazu haben wir ja Langstrecke, zum Beispiel immer noch Florian Wellbrock und dann sind wir über die Staffeln halt vor allem auch gut besetzt. Also diese Olympischen Spiele könnten echte deutsche Schwimmspiele werden, nach langer, langer Zeit mal wieder. Und das nährt die Vorfreude tatsächlich, finde ich, nur noch mehr. Also das kann natürlich auch alles wieder komplett im Desaster enden. Auszuschließen ist da ja nichts. Aber die Vorleistungen zumindest, die lassen vermuten, dass es da schnell werden könnte.
Die lassen zumindest hoffen. Ja, da ist zumindest Optimismus hoffen. Angesagt.
Ja, ja, da, absolut.
Da hast du, genau. Da hast du recht, ja.
Das ist es. Also deswegen wollen wir das mal noch allen mit auf den Weg geben, die ihr ja aber wahrscheinlich auch wie wir schwimmen, wieder schauen werdet. Gut, also haben wir eine schöne Top 3, glaube ich, noch auf die Beine gestellt. Gar nicht so knackig, ist ja dann doch immer so, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber ist ja auch nicht schlimm, dafür sind wir ja auch hier. Ja. Und super, dann können wir aber jetzt auch einen Strich drunter machen und hören uns in 2 Wochen wieder. Und die Frage ist, welchen kleinen Hinweis kannst du uns mitgeben auf die nächste Folge?
Ja, Es gibt Parallelen zum Heutzer-Fall, den wir ja auch schon mal besprochen haben, aber in einer anderen Sportart, obwohl wir zeitlich relativ nah dran sind, also an dem Heutzer-Fall. Das ist so mein Hinweis, also damit weiß man natürlich schon, es geht ein bisschen ins Schiedsrichterwesen auf jeden Fall, da waren wir auch schon wirklich, ich kann jetzt aus dem Stand weg, kann ich nicht sagen, wann das letzte Mal, aber es ist schon was her.
Heutzer, oder?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ehrlich gesagt, ich vergesse ja immer mal wieder was zwischendurch, ob da nicht irgendwie mal zwischendurch noch mal was war, aber könnte sein. Aber wenn es wirklich erst bei Heutzer war, das war ja, glaube ich, Folge 39, 40, irgendwas sowas um den Dreh, dann ist es allerhöchste Zeit, da auch mal wieder was aus der Warte auszupacken. Und das werden wir in 2 Wochen machen.
Wer ist eigentlich mit einem, oder wer wäre mit einem skandalösen Quiz an der Reihe?
Ich glaube, theoretisch wäre, glaube ich, also ich erinnere mich nur noch an das Desaster, was ich erlebt habe.
War das letzte?
Mit Kirstin Otto, ja, genau. Wo ich es nach 5 Hinweisen nicht geschafft habe. So. Ich glaube, das war das letzte. Zumindest ist das letzte, also das hat sich so in mein Hirn gebrannt. Ich werde wahrscheinlich in einem Jahr noch sein, das war das letzte. Aber
da du ja die Folge vorbereitest, dann biete ich jetzt einfach mal an, wollen wir ein skandalöses Quiz mal. Ich bereite eins vor und du kannst die Schande von Cordoba kannst du wieder gut machen.
Ja, gut, aber dann hier die Togo-Version.
Die Togo-Version, okay, alles klar. Gut, alles klar, vielen Dank, Benny. Du darfst die Verabschiedung gerne übernehmen.
Alles klar, mache ich. Das gebe ich nächste Folge übrigens mal an dich ab.
Okay.
Genau, also wir bedanken uns natürlich wieder mal fürs Zuhören bei euch, auch für die Treue über alle Folgen 84, ist ja wirklich auch schon echt ein Brett jetzt, die jetzt mittlerweile ins Ziel gebracht worden sind, plus ein paar Sonderfolgen noch. Also wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr immer wieder dabei seid und damit das auch weiterhin alles so rund läuft und wuppt, natürlich immer wieder die Aufforderung, bitte empfehlt uns gerne weiter, wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns natürlich auch bei iTunes, bei Spotify, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn eine neue Folge kommt, falls zum Beispiel mal sowas wie jetzt passiert, dass wir mal ein bisschen später dran sind oder so, wisst ihr dann aber, wenn wieder was da ist, das ist ja auch nicht so schlecht. Und ansonsten könnt ihr uns auch weiterhin gerne schreiben, entweder per E-Mail an schattenseiten.podcast@gmail.com oder natürlich auch bei Instagram, wo ihr uns auch sehr, sehr gerne folgen könnt und uns dann zum Beispiel eine private Nachricht schicken könnt, auf die ihr dann ebenfalls eine Antwort erhalten werdet. Und ja, nicht zu guter Letzt natürlich noch Themenvorschläge sind auch weiterhin gerne gesehen. Ja, es gibt keine Themenarmut. schon alleine das Doping, die ganze Doping-Thematik würde uns wahrscheinlich bis ins Jahr 2070 führen, gehe ich mal so spontan aus. Aber wir freuen uns ja immer wieder auf Themenvorschläge, gerade auch, weil da öfters mal Sachen dabei sind, die wirklich total spannend sind. Ich erinnere mich zum Beispiel immer wieder gerne dran. Wir werden das auch definitiv irgendwann demnächst mal machen. Ich kann jetzt nicht sagen, wann, aber irgendwann, wenn wir das mal machen, es ist ja schon 2 oder 3 Mal was aus dem Bergsport gekommen, wo wir auch noch nie waren. Und das ist eine unheimlich spannende Geschichte, kann ich nur sagen, die da schon vorgeschlagen wurde. Und gerade solche Themen sind es ja auch, auf die wir uns sehr freuen. Aber auch, wenn wir ein Thema haben, wo wir merken, oh, das ist jetzt schon 7 oder 8 Mal gekommen oder so, dann werden wir das sicherlich auch mal vorziehen, auch wenn es ein bisschen prominenter ist. Wir versuchen da immer so eine Mischung zu finden, ihr wisst das. So, das sollte jetzt von meiner Seite gewesen sein. Euch allen noch einen schönen Monatsabschluss Mai und wir hören uns dann im Juni wieder mit Folge 85. Bis dahin, macht's gut. Thank you.